Wir haben diese Woche Parashat Chayesara und die erste Geschichte der Parasha ist eben der Tod und die Beerdigung von Sarah. Da bemüht sich Abraham, um ein Grab für Sarah zu erwerben. Die Sarah war 127 Jahre alt, so lange lebte sie, heißt es schon in der idiomatischen Übersetzung. Sie starb im Kiryat Arba in Hebron, im Lande Kanaan, und Abraham kam, sie zu beklagen, zu weinen, um ihr zu beweinen. Und plötzlich sagte er, ich möchte ein Grab. Wir lernen eigentlich aus diesem Abschnitt, auch wenn es keine Zivuim gibt, es ist nicht ein Abschnitt, der normativ ist. Es ist nicht apodiktisch. Es ist nicht, also es ist nur eine Geschichte, die erzählt wird, ja. Aber dennoch lernen wir von der Art, wie Abraham hier mit Sarah umgeht, ganz viel. Und ich möchte heute einen Aspekt hier hervorheben. Was geschieht hier in der Geschichte? Abraham möchte ein Grab und die Benechet sagen zu ihm: Naja, kein Problem, du kannst, wo du willst, kannst du sie beerdigen, keine wird dich daran hindern, und Abraham beharrt darauf, er möchte kaufen. Nein, das kriegst du gratis. Abraham sagt, ruft mir doch den Ephron, und er sagt das dem Ephron, und am Ende kauft er von Ephron für teures Geld diese Grabstätte. Ja? Er sagt ihm, Lo Adonishe, ich habe dir das Feld, ich gebe dir es als Geschenk, du darfst es haben, kein Problem. Und dennoch, wie heißt es, beharrt Abraham, er will kaufen. Und dann sagt er, Adoni Shemaeni, ja, der davon sagt, schau mal, 400 Shekel, bist du bereit zu zahlen? Und Abraham sagt, ja, hier hast du 400 Shekel. Und er kauft es. Und was kauft er? Sde Efron, Asher Bamachpela, ja. Der Acker Ephrons, das bei der Machpela ist, ja, das ist, wo diese Höhle ist. Avram beerdigt seine Frau Sarah, El Me'aratze der Machpela, in eben dieser Höhle des Ackers der Machpela. Me'arat ha-Machpela. Und das sehen wir auch. Hier haben wir Vayiten Li, Avram verlangt, Me'arat ha-Machpela. Also in alle anderen Psukim wird zwar das Wort Ma'ara kommt mehrmals vor und Machpela, aber hier ist es deutlicher Ma'arat ha-Machpela. Es ist nicht nur die Höhle auf dem Feld oder unter dem Feld Machpela, sondern die Höhle selbst heißt Machpela. Und auf dieser Basis, also die in der Gruppe, die Übermütigen sind, haben vor einigen Wochen die Gemara in Eruvin, Daf Nun Gimel Amud Alef gelernt, 53a, wo Folgendes gelernt wurde, also eine Sekunde, das kann ich jetzt hinscher wieder. Me'arat ha-Machpela, da gibt es zwei Meinungen, Rav und Shmuel, die je versuchen, diesen Namen zu interpretieren. Chad Amar, der eine sagt, Shnei Vatim Zeh Lifnim Mizeh, es ist wie zwei Kammer, ein Kammer hinter dem anderen. Chad Amar, der andere sagt, Beit Va'Alial Gabav, es ist eine zweistöckige Höhle. Ja? Wörtlich sind es Kammer, aber man meint Kammer in diese Höhle. Aha. Also, wir haben hier eine doppelte Höhle. Das heißt eigentlich, dass Avram die Sarah ganz tief beerdigt hat. Es ist richtig in der Erde. Wer Hebron besucht, kann auch die Geschichte hören, die Geschichte, wie, ich habe das Jahr vergessen, aber ich weiß, wer da involviert war, mehr oder weniger. Jedenfalls irgendwann zwischen 1968 und 1985, genau Jahr vergessen, das kann man auch online finden, hat sich folgende Geschichte abgespielt. Nein, ich werde die Geschichte nicht gleich erzählen, sondern ich erzähle erstens die Einführung für die Geschichte. 1967 wird Hebron befreit und natürlich, als 1967 Hebron befreit wird, Marat HaMachpela ist eine ganz, ganz wichtige Stätte und es gibt ein riesiges Interesse daran. Wer war der große General, der große Befehlhaber jener Zeit? Ja, Dayan, Moshe Dayan. Moshe Dayan war nicht religiös, überhaupt nicht. Aber Moshe Dayan hatte Interesse, wie auch viele andere der frühen zionistischen Anführer, hatte großes Interesse an dem Tanach und an jüdische Geschichte. Und er hatte so nebenan Interesse an Archäologie. Und als die Marat HaMachpela plötzlich wieder zugänglich war für Juden, was wieder überhaupt nie zuvor, für Jahrhunderte zuvor ließen die dortige muslimische Behörden Juden nicht in die Marat HaMachpela, also in das Gebäude hinein. Und das war das erste Mal. Und dann hat Moshe Dayan ein Interesse daran genommen. Und man wusste Folgendes: Es gibt das Gebäude, das man kennt. Wenn man es besucht, besucht man eigentlich, man geht hoch, ja, ein Stockwerk, ein ganz, ganz großes Stockwerk nach oben. Und dann ist man eigentlich in einem Hof, in einem Innenhof. Und das ist, was wir kennen. Und dort gibt es dann gewisse Kammern, die geschlossen sind. Es gibt Gitter vor diesen Kammern. In den Kammern gibt es so eine Art, ja, wie ein Grab. Und da steht hier, ist Abraham, Sarah, Jakob, Lea, ja, Yitzhak und Rivka. Seit dem schrecklichen Massenmord, der von Baruch Goldstein verübt wurde, ist Marat HaMachpela mit Ausnahme von 20 Jahren, 20 Tagen im Jahr in zwei geteilt. Und für 10 Tage ist dann nur für jüdische Nutzung und 10 Tage nur für muslimische Nutzung. Und das heißt, man kann nicht immer in beiden Höfen sein, aber es gibt diese Höfe, manche erinnern sich noch daran und manche kennen die Hälfte. Jedenfalls, das ist aber nicht die Marat HaMachpela. Das ist ein Gebäude, das kann man von draußen sehr klar sehen. Das hat den gleichen Baustil, der gleiche Bauart wie der Kotel. Das ist eigentlich die Signaturarchitektur von Herod. Ja? Marat HaMachpela ist viel älter als das Gebäude, das drüben steht. Es wurde ein Gebäude errichtet. Und ich kann mich noch als Kind erinnern, dass ich, als noch die ganze Marat HaMachpela, also das Gebäude, zugänglich war, dass es irgendwann so eine Art Manhole gab, so ein Loch mit einem Deckel. Und von dort konnte man theoretisch zu einem niedrigeren Stockwerk. Dieses Loch ist zu klein für einen Erwachsenen, aber das Loch existiert seit Jahrhunderten. Es gibt sogar eine Geschichte, die sich im 17. Jahrhundert abspielen soll. Ich habe die Namen sogar notiert, von wem man das alles erzählt. Da gab es einen Sultan, man erzählt, dass der Sultan im Marat HaMachpela war und sein Schwert hat er fallen gelassen, genau an diesen Ort, wo es diesen Loch gibt. Und er wollte sein Schwert wieder haben. Das war so belegt mit Edelsteinen. Und er hat einen Soldat geschickt, der Loch war vielleicht noch größer in jener Zeiten. Und nach der Erzählung nach ist der Soldat nicht zurückgekommen, sondern andere geschickt, ist nicht zurückgekommen, andere geschickt. Irgendwann hat er genug gehabt und ließ er den Rabbiner der Juden, den Oberrabbiner, rufen hat und gesagt, du hast 3 Tagen, ich brauche mein Schwert oder alle Juden raus. Und man erzählt, dass er hat dann lange gebetet, weil es gab eine Tradition, sowohl die Moslems als Juden haben das geglaubt, dass wer dort hineinkommt, kommt nicht wieder zurück. Und er hat dann gebetet, damit er hineinkommen soll und wieder rauskommen soll. Und die Geschichte, wie sie erzählt wird, von den Moslems übrigens, ist er hineingekommen, hat das Schwert gefunden, aber hat auch dort Wesen begegnet. Und er bat, er wollte den Stammvater Avram sehen, er hat mit ihm gesprochen, er wollte bleiben, sagt aber, meine Kinder brauchen dich, du wirst dich zu mich anschließen, also in einigen Tagen. Und man erzählt, er ist wieder rausgekommen, hat das Schwert dem Sultan gegeben und ein paar Tage später ist er verstorben. hat man ein großes Fest gemacht, aber der Rabbiner ist dann inzwischen Zeit verstorben. Das ist die Geschichte. Moshe Dayan 1967 kennt die, hat von den Überlieferungen gehört. Er nimmt ein Interesse. Es gibt dort ein Kammer. Man möchte sehen, was dort ist. Und man hat ein Kind mit einer eine ersten Fotokamera dort hineingelassen, Bilder gemacht. Man hat gesehen, es gibt dort ein Kammer mit Treppen und ein paar anderen Dingen. Man hat ein Kind hineingelassen, das Kind hat so ein bisschen fotografiert. Und so ist man darauf gekommen, dass es eigentlich einen Ausgang gibt. Die kommt so bei einer Nische, die mittlerweile nicht mehr geöffnet werden kann. Aber es gibt so eine Nische. Das war die Geschichte zur Zeit von Moshe Dayan. Als er das gemacht hat, habe ich mitbekommen, war sogar, obwohl er erzsäkulär war, er war nicht abergläubig, aber man hat einen Krankenwagen hat man nebenan dort geparkt, falls. Jedenfalls eine Weile später, ich kann mich an das Jahr nicht mehr erinnern, aber wie gesagt, es gibt es online, hat eine Gruppe entschieden, eine Gruppe von jüdischen Jugendlichen, sie wollen Slichot in Marat HaMachpela beten. Sie wissen jetzt, dass es eben eine tiefere Ebene gibt, dass diese Ebene durch diese Nische erreicht werden kann. Und es gibt dort ein großes Schloss vom Muakf. Die lassen das nicht öffnen, sie wollen nicht, dass man hingehen soll. Die wollen hingehen, um Slichot zu beten. Das war Elul. Und die sind also in Marat HaMachpela gekommen, sie haben angefangen, sie waren dort und die Wak wurde misstrauisch. Und dann haben die Jugendlichen angefangen tanzen. Und dann, jede Nacht sind sie gekommen, sie haben getanzt und getanzt und gebetet und getanzt. Irgendwann sind die Leute der Waqf müde geworden. Und dann sind sie nicht mehr geblieben. Und als die alle weg waren, dann haben sie das Schloss aufgebrochen und sind hineingekommen. Und sie haben dort ein bisschen gesucht. Und sie haben gesehen, dass es dort, dass Moshe Dayan damals mit seinen Untersuchungen nicht alles gesehen hatte. Es gab dort Steine. Wenn man sie wegnimmt, kommt man in eine andere Höhle. Und man hat genau das gesehen, was ich jetzt beschrieben habe in der Gemara. Mara lifnim mimara, eine Doppelhöhle. Es gibt eine Kammer, hinter dem gibt es eine andere Kammer. Nach einer anderen Meinung, ich kann sie nicht widersprechen, ich war nicht dort, ich habe keine Bilder, aber sollte es eine Kammer unter dem Kammer geben. Was wichtig ist aus dieser ganzen Geschichte ist, die Beerdigung findet tief im Boden statt. Und das ist der Anfangspunkt von unserem Shiur heute, Beerdigung im Boden. Ja, wenn man heutzutage Friedhöfe besucht, und ich meine nicht zwingend jüdische Friedhöfe, dann gibt es erstens gangbar in Europa ist, dass Grabstätten nicht ewig sind. Ja, mit Ausnahme mancher jüdischer Friedhöfe, wo man ausgehandelt hat, dass es tatsächlich ewig ist. Die meisten jüdischen Friedhöfe dort respektiert man die Totenruhe. Auch nicht überall. Es gibt Länder, wo man fortdauernd Verhandlungen führen muss, damit die Totenruhe nicht gestört wird. Aber sonst in anderen Friedhöfen nach 25 Jahren werden Gräber aufgehoben, Maximum nach 50 Jahren. Es gibt auch Orte, wo man Mausoleen macht. Ja? Auch auf jüdische Friedhöfe. Man geht hier im ersten Tor, dann sieht man Mausoleen. Was hat die Halacha zu Beerdigungen in Mausoleen zu sagen? Was hat die, man sieht manchmal nicht so ein riesiges Mausoleum für eine Person, sondern ein ganzes Gebäude, wo viele Menschen beerdigt werden können. Was sagt die Halacha dazu? Das ist das Thema, das wir heute anschauen wollen. Und ich fange an, erstens mit einem Zitat von einem Responsum von Rabbeinu Nissim Ran. Ich mache das mal groß und schauen wir mal. Divrei HaRan bechidushav leSanhedrin mem vav amud bet. Der Ran schrieb Kommentare zum Talmud. Sanhedrin 46b mem vav amud bet sagt er Remez likvura min haTorah. Woher finden wir einen Hinweis? Nirgends sagt die Torah. Das ist das Gesetz der Beerdigung jedes einen Menschen, der verstorben ist. Deshalb suchen wir Hinweise. Wo finden wir einen Hinweis für die Beerdigung in der Tora? Kolomar, was heißt das? Remez min haTorah minein. Was wird man denn mit dem Toten tun? Shetzarich kvurat karka. Dass man ausgerechnet in den Boden beerdigen soll. Ve'ein Adam yotze mide chovat kvura. Man erfüllt nicht die Pflicht, einen Verstorbenen beerdigt zu haben, ella ausschließlich bikvuat karka, wenn man ihn in den Boden beerdigt. Das heißt nicht, dass Erde tatsächlich den Leichnam berühren muss. שלא יצא ידי חובתו, yeah, אם יגבור אותו, שלא יצא ידי חובתו, י' ד' ח' זה ידי חובתו, אם יגבור ארון בקרקע, אבל מיינט נשתה מצוזגן, אז ונאמנט, den Leichnam in eine Sarg tut und diesen Sarg beerdigt, dass man damit dann die Pflicht nicht erfüllt hat, das stimmt nicht. Das sagt er, stimmt nicht. Ella, sondern, Hakavana, Absicht dieser Sache ist, Bikvurat Karka, Bipnishut Nachlinian. Warum müssen wir im Boden, in dem Boden beerdigen? Das ist, was mit dem Leichnam geschehen wird. Mina Afar Bata, vom Staub bist du gekommen, weil Afar Tashuf, zurück gehst du, wirst du Staub. Sheinecha Gnisag Dulai Menu, es gibt keine bessere permanente Aufbewahrung als in dem Boden. Und sagt er weiter, Vechena ja Minaga Talmud, in der Zeit der Mishnah, des Talmuds, gab es ein Minhag, wie hat man beerdigt, Bikvurat HaKuchin. Was heißt das, Kvurat HaKuchin? Das heißt, man hat Löcher in den Fels gemacht, gebohrt, ausgehaut, und dort hat man den Leichnam hineingestellt. Eigentlich stimmt das nicht 100%, es fehlt noch ein Schritt. Häufig hat man, wenn Menschen nicht in Israel verstorben sind, sondern weit weg oder nicht in der Stadt, wo sie beerdigt werden soll, dann hat man sie lokal beerdigt, man hat 12 Monate gewartet, bis der Körper verwesen ist und nur die Gebeine übrig bleiben. Die hat man dann in einen kleinen Knochensarg hineingetan, den man dann dorthin geführt hat, wo die endliche ewige Grabstätte sein soll. Und das war dann in diesen Kuchin. Ja, im Felswand hat man Löcher gemacht und die Gebeine dorthin hineingetan. Jedenfalls, man hat den Leichnam dort nicht einfach reingeschoben, sondern der Leichnam war in einem Sarg und den Sarg hat man in diesen Kuchin hineingeschoben. Aber es muss noch immer in dem Boden sein. Aber, mitnei shamara ketuv da, die Torah sagt, der Vers sagt, ki afarata, du bist Staub, vel afarata shuv, du kehrst zurück zu Staub. Vamu bagada, man hat diesbezüglich ausgelegt, shafar hu refuato, ja, das ist eine Heilung für den Verstorbenen. Ja, tov lekaim bakvurat karka mamash. Noch besser ist, ohne Sarg zu beerdigen, shelo befsek, ohne Unterbrechung, vechein min hagenu begerona, so ist ja der Minhag in Spanien, dort wo er war, in Gerona, Biglilotea, in diese Umgebung. Das heißt, wenn man eine Beerdigung in Europa beiwohnt, dann sieht man, dass der Leichnam in einem Sarg ist, beerdigt wird. Schaut man, wie eine Beerdigung in Israel aussieht, dann sieht man, dass kein Sarg genützt wird, sondern der Leichnam ist in den Totenkleidern gewickelt. Und das wird und wird dann so beerdigt und sie nutzen dann sehr geschickt diese Steine, die in Jerusalem auch für ja, eigentlich sehr häufig für Gebäude, für Fassaden angewendet werden. Solche Steine nutzt man sehr geschickt, um den Leichnam zu schützen, bevor man das Grab wieder mit Erde füllt. Also das ist jetzt und Ran erzählt, dass in Spanien man ohne Sarg beerdigt hat, man erfüllt aber die Pflicht mit Sarg, noch besser ist ohne Sarg, aber was nicht geht, ist nicht im Boden. Es muss im Boden sein. Ein überirdisches Mausoleum, in dem man in einem Sarkophagus, das sieht man manchmal auf Friedhöfe, so ein riesen Sarkophagus über der Erde, dort einen Sarg oder einen Leichnam zu aufzubewahren, ich kann es nicht beerdigen nennen, es ist ja nicht in der Erde, damit erfüllt man die Pflicht nicht so ran. Explizit diesbezüglich sagt das Igrot Moshe, Rav Moshe Feinstein, dessen Sohn am Freitag verstorben ist, also Rav Moshe Feinstein ist 1986 verstorben und der Sohn ist jetzt am letzten Freitag, David Feinstein, verstorben. Rav Moshe Feinstein schreibt, Hinei, siehe, Vadai, es ist klar, Shelivnot, das ist die richtig gute Schreibweise, um importierte Wörter, also die jiddische Schreibweise, um importierte Wörter auf Hebräisch zu vokalisieren. Mausoleum. Ja, das Aleph steht für A oder O. Mausoleum, ein Mausoleum zu bauen. Shubinyan, das ist ein Gebäude im Kuchim mit solchen Orte für die Aufbewahrung der Leichnamen, Shenivnubo, die drin gebaut wurden. Also nicht die Kuchin, die aus der dem Felswand ausgehaut wurde, sondern solche, die gebaut wurden. Laniach Shometim, um dort die Leichnamen aufzubewahren, hu isur gadol, das ist streng verboten. Warum? Da tzarich likbor bekarka davka. Man muss unbedingt in dem Boden beerdigen. Und deshalb, Paschut ist klar, man soll es auch bekannt geben, dass es streng verboten ist, in einem Mausoleum zu beerdigen. Okay. Das ist, was Rav Moshe Feinstein diesbezüglich schreibt. Und der Ran kommt eigentlich vom Bet Midrash, ja, von Ramban. Schauen wir mal, was Ramban dann vor dem Ran diesbezüglich geschrieben hat. Ja? Nimzenu lemedim, daraus lernen wir, she'osim aron lamet, wer einen Sarg für den Toten macht, umanicho bevet akvarot, und lässt den Sarg einfach als Sarkophagus, eina kvura, das heißt nicht Beerdigung. Uvichlal malin metohu, wer so jemand nicht beerdigt, sondern in einem Sarkophagus über den Boden aufbewahrt, der verletzt das Verbot von Maline Tamet, einen Toten übernächten zu lassen. Ja? Die Torah sagt, man soll kikavotik berenu bei Yomahu, man soll den Toten so möglich, den Verstorbenen am gleichen Tag beerdigen, das heißt vor Sonnenuntergang. Wenn das nicht geht, dann muss man dennoch so schnell möglich versuchen zu beerdigen. Aber wenn man glaubt, dann den Verstorbenen beerdigt zu haben, weil man ihn in einen Sarkophag aufbewahrt hat für die Ewigkeit, dann sagt er, nee, das ist keine Beerdigung. Und dann fortan verletzt man diesen Verbot von Malin Etamet, wo wer alav, das ist ein Verbot der Torah, den er damit verletzt. Wem Asa Aaron, wenn er aber einen Sarg gemacht hat, und warum Karka hat in den Boden beerdigt, eno over alav, das ist keine Verletzung dieses Verbotes. Ja? Genau wie Ran später sagt, in einem Sarg zur Beerdigung ist noch immer Beerdigen. In einem Sarkophag über der Erde ist nicht beerdigt. Und dann fügt er, genau wie Ran später das auch tut, Afal Piken, dennoch, Yafer Yale Kuvro Ba'aretz, es ist noch besser, ohne Sarg in dem Boden zu beerdigen, de Kvurat Eretz Mamash Mitzvah. Es ist eine Mitzvah, richtig in dem Boden zu beerdigen. Ketzava'ato de Rebbe, wie Rabbi Judah Nasi, als, wir werden das bald im Zitat vom Tur sehen, wie Rabbi Judah Nasi als Testament, als letzter Wunsch geäußert hat. Und er sagt, Vafilu Buchutz Laretz, das gilt sowohl in Israel als außerhalb Israel. Ich glaube, dass zur Zeit von Ramban es bereits so ein Minha gab, wie wir ihn heute haben, dass außerhalb Israel in einem Sarg beerdigt wird und in Israel aber ohne Sarg. Das hat sich so entwickelt. Allerdings sagt Ran, dass in seiner Region von Spanien man ohne Sarg beerdigt hat. Aber es war klar genug, dass Ramban sagen kann, auch in Chutz Laretz ist es gut, ja, nicht mit dem Sarg zu beerdigen. Okay. Jetzt ist die Frage aber, wir haben gesehen, Ran hat das gebracht, dass man in talmudischen Zeiten Sagen genützt hat. Also wie kann er einerseits sagen, dass man ohne Sarg beerdigen soll, und andererseits sieht man im Talmud, dass der Sarg Gang und Gabe war. Dann das löst er auch. Ma shenagu achme Talmud baronot. Ja, dass die Weisen des Talmuds Leichnamen in einem Sarg beerdigt haben, sagt er, das ist lacharikula basar. Erstens hat man den Toten in den Kammer gelegt und den Kammer verschlossen und ein Jahr gewartet, bis das ganze Fleisch verwesen war. Und nachher hat man die Knochen in einem Sarg beerdigt, ja. Und das ist dann kein Problem. Der Sarg stört nur, solange wir einen vollständigen Leichnam haben. Wenn es aber nur Knochen sind, dann stört es nicht, dass wir einen Sarg haben, weil die Verwesung schon stattgefunden hat. Aber er gibt dann noch einen anderen Ausweg. Oder, dass man an der Bodenseite ein Loch in dem Sarg gemacht hat, ja, sodass, obwohl der Leichnam in einem Sarg ist, der Sarg nicht, kein richtiger Hefsek, nicht richtig zwischen dem Boden und dem Toten trennt. Tatsächlich ist in vielen Gemeinden üblich, dass man ein Loch in eine der irgendwo in den Sarg hat. Wie groß dieser Loch ist, das kommt darauf an, in welchem, ja, jede Gemeinde hat ihre eigene Minhagim. Es gibt solche, die haben ein Loch an einer Seitenwand. Aber wie wir hier aus den Ramban sehen können, sieht es aus, dass es noch besser ist, den Loch an der Unterseite zu haben. Es gibt auch solche, die haben einen Schlitz. Und dann gibt es den Patent, die amerikanischen Juden haben immer großartige Patenten. Die amerikanischen Juden haben ein Patent, wobei es weder Loch noch Schlitz gibt, sondern es gibt ein Paneel, das bewegt werden kann. Und nachdem, dass der Tote beerdigt wurde, also dass der Sarg dort tief im Grab liegt, geht jemand von der Chevre Kaddishe, springt in das Grab hinein und zieht dort etwas, damit dieses Paneel zurückgezogen wird. Und damit öffnet sich viel mehr als ein Schlitz. Ja? Von unten, man sieht es nicht, aber findet dort statt. Das ist eigentlich, wie man mit einem Sarg beerdigt und was die Basis dafür ist. Und immer wieder kommt dieser Punkt, dass man aber unbedingt Kvura Bekarka machen muss. Es muss in dem Boden sein und nicht in einem Gebäude, kein Mausoleum. Hier haben wir noch das relevante Zitat vom Tur. Amar Rabbi Yochanan, sagt Rabbi Yochanan, minayin ikvura min haTorah, woher wissen wir, dass man von der Torah, dass man beerdigen soll? Das heißt, Pirush, shetzeich lekovro bekarka, dass man ausgerechnet in dem Boden beerdigen muss. Veloit nenu baaron, das ist ein Tippfehler. Veyanichenu kach, nicht, dass man in einem Sarkophagus über den Boden aufbewahrt, sondern es muss in dem Boden sein. Talmud Lomar, ki kavotik berenu, ja, du sollst ihn beerdigen. Beerdigen heißt, ja, auch auf Deutsch, noch deutlicher als auf Hebräisch, beerdigen, in der Erde. Bezavatoshe Rabbi, das ist, was Ramban erwähnt hat, im Testament von Rabbi Judah Nasi, Amar hat er gesagt, Utehi Aroni Nekuvala Aretz, ihr werdet mich, das war in Erz Israel, ihr werdet mich in einem Sarg beerdigen. Es soll ein Loch Richtung Gen Erde geben. Pirush, was heißt das? Sheitlu Daf Shele Aron HaTachton, ja, den Daf HaTachton, das untere Brett, soll man wegziehen. Wie Ashkivu Ola Aretz, dass er auf dem Boden richtig liegt, wie ich das von den amerikanischen Patenten beschrieben habe. Shekvurat Karka Mitzvah, die Mitzvah ist, in dem Boden zu beerdigen. Das sind die Quellen. Und jetzt wollen wir etwas Aufregendes machen, nämlich schauen, was man mit diesen Quellen tut. Es gibt nämlich ein kleines Problem in der ganzen Geschichte. Das hat sehr gut funktioniert. In den meisten Orten hat es sehr gut funktioniert, aber nicht überall. Warum nicht überall? Zum Beispiel, es gab Gemeinden, wo man einfach nicht genug Platz hatte. Prag ist der bekannteste Beispiel. In Prag haben die Behörden einfach lange keine Erlaubnis gegeben, um den jüdischen Friedhof zu vergrößern. Und wenn der jüdische Friedhof zu klein war, was muss man da machen? Und da hat man einfach Erde über Gräber geschüttet und drüben noch eine Schicht Leute beerdigt. Und dann nochmals. Bis zu 12, man hat eine Mauer einfach durch den Friedhof gebaut, damit man so in einem Teil des Friedhofes einen neuen Niveau des Bodens schaffen kann. Und bis zu 12 Schichten gibt es dort. Es ist ein riesiger Friedhof, nicht in Oberfläche, sondern in Zahl der Leute, die dort beerdigt wurden. Das war in Prag, aber es ist nicht immer Antisemitismus, der hier eine Rolle spielt, sondern auch einfach Platz. In Israel, wo man natürlich alles halachisch korrekt machen möchte, insbesondere bezüglich der Beerdigungen, auch Menschen, die sehr wenig praktizierend sind, wollen noch immer, dass die Beerdigung stimmen soll. Und entsprechend wurden die Friedhöfe größer und größer und größer. Und es gibt auch viele Juden, die nicht in Israel leben, die gerne in Israel beerdigt werden wollen. Das wird vielleicht ein Thema sein, wenn wir Parashat Vayechi lernen. Vielleicht noch kein Versprechen. Aber irgendwann werden sie zu groß. Und die Stadt, zum Beispiel Harmenuchot, Har HaZetim ist überhaupt ein riesiger Friedhof. Und dann mit dem Unabhängigkeitskrieg fiel es unter jordanische Besatzung und bis 1967 musste man ja irgendwie Menschen beerdigen. Und Harmenuchot hat sich entwickelt und heute sind beide, also Har HaZetim ist mehr oder weniger voll und Harmenuchot ist riesig. Ja, und es gibt noch andere. Es gibt andere Friedhöfe. Langsam sind die Städte auch größer geworden. Und wie wir das auch aus anderen Orten kennen, wo der Friedhof einst weit außerhalb der Stadt war und dann ist die Stadt größer geworden und die stoßen aneinander, was machen wir jetzt? Die Option, einen Friedhof aufzuheben, haben wir nicht. Ja? Die Verstorbenen, die sind die Eigentümer, die ewige Eigentümer dieses Bodens. Also wir können das nicht aufheben. Okay, das ist dann nicht möglich, aber. Vielleicht, was denn? Und da hat man verschiedene Ideen entwickelt. Und ich zeige mal, was man so entwickelt hat. Eine Sekunde. Hier sehen wir, man kann da klar sehen, das ist ein lebendiger Mensch. Ja? Der ist hier nur für die Demonstration. Wir haben so ein Gebäude. Genau das, was wir gesagt haben, das nicht erlaubt ist. Ein Gebäude. Hier aber gibt es Erde. Was ist hier los? Also schauen wir mal das kleine Filmchen an. Eine Sekunde, ich springe ein bisschen, weil wir wollen ja nicht. Ja, hier sehen wir, das ist alles gebaut. Ja, das ist ein Gebäude. Und das Problem ist jetzt, ist das nicht genau das Mausoleum, von dem Ramban, Ran und Moshe Feinstein sprachen, dass das nicht erlaubt ist? Das ist in Israel eine Kontroverse. Die einen sagen, geht nicht, die anderen sagen, geht ja, weil wir haben im Bild gesehen, es gibt hier Erde, ja, das heißt, man macht Chochmes. Ja. Hier sieht man Erde. Was sie tun, ist, sie sorgen, dass es überall Erde gibt und sie machen so seine Kunst. Ja. Man macht eine Verbindung, man schafft gewisse Röhren, wo die Erde eigentlich, man könnte, ein Wurm könnte reisen. Aus dem einen Grab reisen zum nächsten Grab oder die Würmer sollen nicht dorthin gehen. Aber ich meine, man kann eigentlich durch den Boden, durch die Erde reisen, in all diesen Stockwerken und auch bis zum Fels gehen. Und deshalb gibt es solche, die argumentieren, dass das nicht ein klassischer Mausoleum ist, sondern es ist in diesem Fall erlaubt. Aber aus verständlichen Gründen sind nicht alle Poskim überzeugt. Und dann kamen kluge Köpfe und sie haben etwas Neues gemacht. Nämlich, wenn nach oben es ein Problem ist, dann kann man auch immer nach unten gehen. Und es gibt heute die Variante, die halachisch viel besser ist, nämlich im Fels einen Tunnel zu graben. Da gibt es heutzutage viel Erfahrung damit. Wir haben ja, um ein Metro zu bauen, eine U-Bahn zu bauen, braucht man gewisse Geräte, die sind schon Jahrzehnten im regulären Gebrauch. Und die haben so, man baut dann einen Tunnel. Und an den Seiten des Tunnels gibt es dann Aushöhlungen. Und das alles aber in dem Boden. Und eigentlich gibt es hier einen halachischen Begriff, den wir vor den Augen halten sollen. Wir haben heute nicht die Möglichkeit, diesen halachischen Begriff völlig auszuerforschen. Aber er existiert in der Gemara. Das Begriff heißt Talush Velipsof Chibro. Was heißt Talush Velipsof Chibro? Das heißt, wenn etwas lose war und man hat es mit dem Boden verbunden. Ist es glaubwürdig zu sagen, das ist ein Teil des Bodens oder nicht? Kann ich eigentlich Erde nehmen und das in einem Gebäude so Röhren mit Erde füllen, die dann auf den unterschiedlichen Gräbern mündet? Und um zu sagen, das ist jetzt alles verbunden. Stimmt, ich habe es gebaut, ich habe Material genommen, ich habe Baumaterial genommen und das alles dort errichtet, wo es das nicht gab, aber ich habe es verbunden. Heißt es, Mechubar, heißt es, dass das alles zu einem Stück mit dem Boden wird? Oder, ja, oder ist es noch immer, es ist ein Gebäude, es ist eine Heuchelei und es muss sein, dass wir den Verstorbenen in den richtigen Boden beerdigen. Das ist eigentlich die halachische Frage. Und entsprechend, man hat so ein Tunnel und man gräbt dann kleine Höhlen an der Seite und beerdigt so. Das sieht ähnlich wie ein Mausoleum aus, außer man hat das Gefühl, man ist tatsächlich in einer Höhle, man ist nicht in einem Gebäude. Und das ist halachisch dann wesentlich besser. Aber wie gesagt, es gibt Argumente für und nach. Und das Ganze fängt an mit der ersten jüdischen Beerdigung. Der ersten Beerdigung der jüdischen Geschichte und die ist in unserer Parascha mit Sarah, wo Abraham unbedingt sie in den Boden, in eine Höhle beerdigen wollte, in Marat HaMachpela. Und ja, und vielleicht in eine gewisse Hinsicht ist diese moderne Erfindung, in eine Höhle zu beerdigen, noch eine zusätzliche Verbindung mit Sarah oder vielleicht nicht. You be the jury. Ich hoffe, alle leben lang und bleiben gesund. Und inzwischen haben wir auch die Möglichkeit gehabt, aber auch das zu lernen. Traditionell muss ich sagen, dass man sagt, dass sich mit dem Tod auseinanderzusetzen eigentlich eine Sgula für Arichut Yamin ist. Wenn der Mensch sich bewusst wird, dass er zerbrechlich ist, dass er nicht ewig leben wird und wir leben unser tägliches Leben normalerweise so, als ob wir ewig leben werden, aber sich manchmal daran zu erinnern, dass wir nicht ewig leben werden, ist eigentlich eine gesunde Sache. Also Tod ist nicht etwas, das uns derart dermaßen abschrecken soll, sondern es soll uns motivieren, dass eines Tages man zurückblicken kann und sagen, wir haben etwas auf Erden geschafft, wir haben Gutes getan, wir haben Mitzvot getan, wir haben ein großes Herz gehabt für Menschen und für Gott. Ja, und deshalb ist die Auseinandersetzung mit dem Tod eine gute Sache. Und wenn sie uns dazu führt, ein besseres Leben zu führen, dann lässt sich sehr leicht verstehen, dass das auch eine Sgula für Arichut Yamim ist. Also ich wünsche alle ein langes, gesundes Leben, in dem wir sehr viel miteinander, also uns begegnen und auch ganz viel miteinander Tora lernen und gemütliche Zeiten erleben. Yasher Koach.
Ja.
Amen,
Danke.
Amen.